Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich mit Leon Weidenmüller. Er ist Brotbäcker aus Basel in der Schweiz. Angefangen hat er als Grundschullehrer und nebenbei Brot gebacken. Inzwischen hat er eine relativ große Sauerteigbäckerei in Basel, die sich auch über Basels Grenzen hinaus schon einen guten Namen gemacht hat. 1.000 bis 2.000 Brote immerhin pro Woche werden da gebacken mit seinem gesamten Team und er sucht auch neues Personal. Darüber werden wir am Ende dieser Episode sprechen. Jetzt geht's erstmal ins Eingemachte, nämlich um den Weg vom Grundschullehrer zur Sauerteigbäckerei. Hallo Leon.
Hallo Lutz.
Ja, wir treffen uns, weil du mir eine E-Mail geschrieben hast vor geraumer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ich glaube, im Dezember war es. Und also Dezember 2023, weil die Sendung wird ein bisschen später ausgestrahlt. Und da hast du geschrieben, dass ihr ein bisschen Personal sucht und so weiter. Und jedenfalls bin ich erst durch deine E-Mail auf euch aufmerksam geworden. Ihr seid Löwebrot in Basel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast auch geschrieben, dass ihr das Ganze so als Quereinsteiger quasi gestartet habt, was ja in der Schweiz etwas einfacher ist als in anderen Ländern ringsherum. Da werden wir vielleicht auch noch ein Wort zu verlieren. Jedenfalls möchte ich ganz gern mit dir einmal euren Weg nachvollziehen von der ersten Idee, die dir ja als mehr oder weniger angehender Grundschullehrer gekommen ist, bis hin zu einer sehr erfolgreichen Bäckerei, die, wie du schreibst, so zwischen 1.000 und 2.000 Laiben die Woche unter die Bevölkerung bringt.
Genau.
Ja, fangen wir doch ganz vorn an. Wie hat's angefangen? Wann hast du dein erstes Brot gebacken?
Mein erstes Brot gebacken habe ich, glaube ich, so im Jahr 2015. Nee, stimmt nicht. Es geht nämlich viel weiter zurück. Und zwar mit meiner Oma habe ich die ersten Brote gebacken. Ich habe ihr geholfen, den Teig zu kneten. Sie hat mir dann noch ein bisschen warmes Wasser auf die Hände gegossen. Und das ist irgendwie so eine Erinnerung, die so als Kind abgespeichert ist. Das habe ich einfach gemacht, um ihr zu helfen, nicht aus Begeisterung. Und dann war das kein Thema mehr, Brot zu backen. Und dann erst im Jahr 2015 bin ich auf das Thema mit dem Sauerteig gestoßen. Und dann hat die Reise angefangen, kann man sagen.
Und das war schon während deines Studiums oder noch davor?
Das war während des Studiums, ja.
Und kannst du einen Auslöser dafür ausmachen, was dich dazu geführt hat? War das einfach nur Langeweile oder wie bei mir Ablenkung beziehungsweise Zufriedenheit mit irgendwas Handwerklichem, die ich im Studium zumindest in der Phase nicht unbedingt gefunden habe?
Ja, also es ist geht in die Richtung, also ich würde sagen, das war die Begeisterung, die mich wie entzündet hat, und ich bin auch ein lernfreudiger Mensch, und die zwei Sachen zusammen haben mir in mir so den Geist erweckt, so wie, was ist das, wie geht das, warum gibt's das nicht? Also zu der Zeit gab's in Basel wirklich, das musste man wirklich suchen und war gar nicht so einfach zu finden, so ein Sauerteigbrot. Genau, und es geht zurück auf eine Dokumentation von Michael Pollan, der Amerikaner, der in einer vierteiligen Dokumentation, in Englisch heißt sie Cooked,
ja,
darstellt so Kultur ums Essen herum, und in einer Folge geht's speziell ums Brot. Und was mich wirklich begeistert hat, war dem Bäcker aus Kanada. Sein Name ist Michael Bourdon, wenn ich mich richtig erinnere. Und er erzählt einfach, warum Brot im Prinzip ein sehr ganzheitliches Nahrungsmittel ist, beziehungsweise war, und warum es nicht mehr ist. Und genau, das hat in mir, glaube ich, so ein Haarerlebnis ausgelöst und so, ja, mich auf die Suche gemacht. Ich habe Bäcker gefragt nach einem Sauerteig, und die WG-Küche, damals habe ich in der WG gewohnt, mit Teig vollgekleistert an den Lichtschaltern, war Teig überall. Also genau, da habe ich mich dann so richtig reingekniet.
Und da ging es aber wenn ich das richtig ahne, um Weizensauerteig, ne? Weil Kanada, USA ist ja eher Weizensauerteig-lastig, oder ging es um Roggen?
Ich habe tatsächlich mit Vollkorn angefangen. Ich habe ausschließlich Vollkorn-Kastenbrote gemacht.
Im Weizenbereich oder Roggen?
Dinkel und Roggen.
Dinkel und Roggen, okay.
Ja, genau. Ich wollte einfach mal das Phänomen irgendwie so ergründen. Wie funktioniert das? Und ja, ist ja, Kastenbrote zu machen, ist auch ein Stückchen einfacher. Mhm. Kann ich jetzt sagen im Nachhinein. Genau, aber also bis 2019 war das Ganze einfach wirklich im Hobbybereich. Ich habe mein Studium abgeschlossen und das war dann so ein Ablösungsprozess, dass ich zum Schluss noch Teilzeit Stellvertretung gegeben habe als Grundschullehrer und an den Wochenenden dann Brot auf dem Markt verkauft habe im Kleinbasel. Und so ist das dann Stück für Stück gewachsen. Also die Leute haben davon gehört und man hat danach gefragt. Dann kam es zu einem Laden, zum nächsten Laden. Genau.
Ja, das waren ja schon viele Sprünge. Wir fangen noch mal ein bisschen vorher an. Du hast gesagt, du hast dann noch nebenher quasi als Grundschullehrer gearbeitet, hast auf dem Markt verkauft und da käme dann schon das Thema, was dann alle deutschen Zuhörer zumindest brennend interessiert. Das geht ja einfach so in der Schweiz, oder? Also du kannst vermutlich auch unter Beachtung der Hygienevorschriften, aber kannst dann einfach so Brot backen und verkaufen.
Genau, also im Prinzip ich habe das auf dem Markt verkauft und dann musste ich den Richtlinien der Marktorganisierenden entsprechen und das war, dass ich eine abgenommene Küche habe, in der ich produziere. Also eine Küche, die vom Lebensmittelinspektorat registriert ist und die das quasi auch kontrollieren. Das ist die Grundlage gewesen, damit ich dort Brot verkaufen kann. Mhm.
Das heißt, du hast auch diese Marktbrote erstmal nur zu Hause gebacken?
Genau, zu Hause und dann bei einem Freund. Das ging dann immer so weiter. Aber die ersten Versuche waren zu Hause auf jeden Fall. Mhm.
Und waren das schon Brote, die du auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchkalkuliert hast? Oder war das eher Spaß an der Freude? Also hast du mit den Broten schon das Ziel gehabt, dir ein Zubrot zu verdienen zum regulären Job? Oder war das sozusagen, also ich habe das in meiner Anfangszeit mit den Backkursen so gemacht, die nebenher liefen, die habe ich wirklich nicht durchkalkuliert. Also da habe ich so grob meine Materialkosten eingerechnet und dann war es das. Aber definitiv nicht so, dass die sich getragen haben. War das bei dir schon eine Überlegung von Anfang an?
Also es war für mich einfach mit einer Begeisterung verbunden. Und wenn ich dann die Brote alle verkauft hatte, war das so sehr beglückend für mich. Mhm. Und dann habe ich daraus immer weitergemacht. Ich habe auch ein Faible für Excel-Tabellen entwickelt. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und hatte quasi so die Basics im Köcher. Und ja, also immer mit bestem Wissen und Gewissen habe ich das berechnet, aber die Freude war wirklich immer im Zentrum. Mhm.
Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass die gut angekommen sind. Es waren auch auf dem Markt erstmal nur die Kastenbrote oder bist du schon darüber hinaus gegangen?
Ich habe mich tatsächlich wirklich hauptsächlich mit Kastenbroten beschäftigt. Rückblickend, wenn ich so über die Qualität nachdenke, waren sie doch auch sauer, sehr sauer und eher weit fermentiert. Ich hatte keine gute Kühlung. Und muss über mich so ein bisschen schmunzeln. Das spielt dann aber, wie es dann weiterging, spielt dann eben in das nächste Kapitel, wo es dann wirklich auch, sagen wir mal, um das Next Level ging. Hm. Das ist dann ab 2019.
Ja, das hast du schon kurz angerissen, dieses Datum, der Schritt aus der eigenen Küche hin vielleicht zur nächsten Küche bei Freunden, hast du erzählt, zur nächsten Küche oder vielleicht sogar Backstube. Wie ist der abgelaufen? Also wie hast du dich sozusagen von der Brotmenge vergrößert und neue Kunden gewonnen oder waren die Kunden erst da und du musstest reagieren auf die Nachfrage?
Wie war das? Also Schritt für Schritt war das so, dass ich bei mir im Keller einen kleinen Produktionsraum eingerichtet hatte mit einer Knetmaschine. Dort habe ich die Teige vorbereitet und bin dann mit dem Fahrrad und Anhänger und Teiggefäßen quer durch die Stadt gefahren zu einer Holzofenbäckerei, wo ich den Ofen nutzen konnte. und das dann am nächsten Tag am Markt verkauft habe. Der nächste Schritt war dann eine eigene Küche mit einem eigenen Ofen. Und das war immer so im Randzeitnutzungsspektrum. Also ich konnte da immer nur zu gewissen Zeiten produzieren und das war irgendwie hinfällig. Und dann seit 2020 ungefähr sind wir in den eigenen eigenen Räumlichkeiten im Kleinbasel in der Aktienmühle, wo wir jetzt wirklich alles haben. Also das Lager und Ofen und Kühlung und Abwaschbereich.
Hm. Ja, es klingt so einfach. Aber also erstens sind ja jetzt auch 5 Jahre dazwischen und zweitens ist es ja dann doch mit einer eigenen Bäckerei, auch in der Größe, die du mir jetzt auch geschildert hast per E-Mail am Anfang, ist es ja auch eine gewisse Investition, die man da tätigt als Quereinsteiger. Es mag sein, wenn man quasi das familiär schon vorgegeben hat, da schon Betrieb da ist, dass das einfacher ist, da einfach in die Fußstapfen zu treten, aber so von null auf eine eigene Bäckerei aufzuziehen, das ist ja ein gewisses Risiko auch und vor allem auch ein finanzieller Akt neben den ganzen anderen, ich nenne es immer Probleme, aber heute Neudeutsch heißt es ja, glaube ich, Herausforderung, die man da zu bewerkstelligen hat. Wie bist du da rangegangen? Als Grundschullehrer lernt man das ja im Studium wahrscheinlich auch nicht unbedingt, wie man da aus wirtschaftlicher Sicht und aus verschiedenen anderen Aspekten eine Unternehmensgründung rangeht.
Mhm. Das war auch so Learning by Doing. Ein paar Dinge konnte ich sicher auch auf dem Wirtschaftsgymnasium mitnehmen. Aber im Prinzip bin ich wirklich ein Fan vom organischen Wachstum. Wie ich das jetzt schon öfters gesagt habe, die Freude und die Begeisterung war eigentlich immer so im Zentrum. Und ich habe einfach unglaublich viel Zeit reingesteckt in dieses Projekt und vieles vom Gewinn einfach wieder reinvestiert. Natürlich auch ein bisschen Erspartes reingesteckt, immer wieder mal ein bisschen, aber wir sind eigentlich wirklich weit gekommen und konnten mit gebrauchten Maschinen, da habe ich auch einige Geschichten zu erzählen, wie die zu uns kamen, relativ günstig Schritt für Schritt immer die nächste nötige Maschine zutun. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann wirklich klar war, okay, wir verlieren einfach so viel Zeit, weil wir einen zu kleinen Ofen haben. Wir brauchen einfach einen größeren Ofen, sonst kommen wir mit unserer Philosophie, dass wir um 5 Uhr morgens anfangen, einfach nicht über die Runden. Also dann wurde es immer später natürlich in den Tag hinein, bis das Brot dann fertig war.
Ja, da würde ich dann später gleich nochmal drauf kommen, wie eigentlich eure Philosophie ist und wie die Arbeitsabläufe heute organisiert sind. Ich springe trotzdem nochmal zurück in Richtung 2019, vielleicht 2020. Mhm. Der Sprung vom sauren Kastenbrot hin zu einem Sauerteigbrot, das auch für dich aus heutiger Sicht völlig okay und toll ist und schmeckt und sich gut verkauft. Auch der ist sicherlich dann, so wie du schon beschrieben hast, in kleinen Schritten erfolgt und war gar kein richtiger Sprung, sondern so mehrere kleine Sprünge wahrscheinlich. Aber irgendwie orientiert man sich ja dann doch an irgendwas oder irgendwem oder man macht sehr viele Fehler, lernt daraus und macht den nächsten Fehler und lernt wieder daraus. Dieser Weg ist mir noch nicht ganz klar, wie du sozusagen zu dieser doch relativ großen Bäckerei, die du ja jetzt da betreibst mit anderen zusammen, gekommen bist. Im Moment habe ich noch den Leon in seiner Haushaltsküche vor Augen und dann plötzlich ist die Bäckerei da.
Ja, wir sind jetzt auch im 8. Geschäftsjahr und irgendwie die Zeit verging schnell und es ist viel passiert. Aber gerne mache ich nochmal kurz so die Zeitlinie. Also sagen wir mal 2016 bis 2019 war das so, sage ich mal, ein Hobby mit immer mehr Türen, die aufgingen und Läden, die interessiert waren, aber nicht wirklich rentabel oder ja. Ich habe einfach auch alles gemacht, also die Webseite, dann Marketing, Social Media, die Kalkulation, die Steuererklärung und es war irgendwie wie klar, dass ich zu viele Aufgaben auf dem Tisch habe und ich habe mir das wie gewünscht, einen Partner zu finden, mit dem ich das Ganze auf das nächste Level bringen kann. Und das war schon irgendwie sehr besonders, weil kurz darauf dann Martin an die Tür geklopft hat. Martin kam über Zufälle nach Basel. Er kommt ursprünglich aus der Slowakei, hat Obst- und Weinbau studiert, also ist auch Quereinsteiger, ist mit diesen Fermentationsprozessen einfach sehr vertraut gewesen. Und genau, wir haben einen Test, er ist zu mir gekommen, wir haben ein bisschen zusammen gebacken und dann war so, oh wow, komm, wir machen zusammen weiter. Und genau, ab dort, Ende 2019, ging das dann wirklich so ins Professionalisieren. Wir konnten unsere beiden Skills oder unsere Fähigkeiten zusammenbringen und auch wie so Verantwortungsbereiche kreieren im Unternehmen, dass ich mich aufs Administrative, Koordinatorische gekümmert habe und er sozusagen den Produktionsleiter gemacht hat und ja, wir auch sehr viel Zeit und wenig bezahlte Zeit investiert haben und aber daraus jetzt wirklich seither wir wirklich große Schritte nochmal machen konnten mit das, eben jetzt den eigenen Produktionsräumlichkeiten.
Das heißt, die qualitative Arbeit oder Arbeit an Rezepturen, an neuen Broten, die oblag dann eher deinem Kollegen und du hast die, wie du schon sagst, die eher verwalterische Arbeit gemacht. Wie sieht's denn heute aus? Wie sieht euer Sortiment aus? Was kann man bei euch bekommen?
Also wir heißen Löwebrot und irgendwie ist das wirklich das Kern, der Kern vom Ganzen, also Brot. Wir haben mehrere freigeschobene Brote, hauptsächlich Weizen, aber auch reine Dinkel freigeschobenen Brote mit Gewürzen drinne oder auch mit Sesam oder ganz hell. Wir haben einige Kastenbrote mit Nüssen, das Früchtebrot ist auch sehr beliebt. Wir machen auch ein glutenfreies Brot auf Basis von Hirse mit ganz viel Saaten und Nüssen drin, super lecker und nahrhaft. Und auch ein klassisches Roggenbrot haben wir im Angebot, Vollkorn, das wir noch von Hand kneten. Genau, dann haben wir Baguettes, das würde ich sagen, sind so die nächste Kategorie. Wir haben keine Brötchen und beim Süßen haben wir momentan auch nur Zimtspiralen und Schokorosinenbrötchen.
Aber alles komplett mit Sauerteig gelockert.
Genau, das ist alles mit Sauerteig. Wir haben keine Hefewürfel oder so.
Das wird von der Kundschaft ja angenommen, sonst hättest du dich auch gar nicht bei mir gemeldet mit der Suche nach unter Umständen neuen Mitarbeitern. Damals, also andersrum gesagt, Sauerteigbäckerei ist ja nun nichts Neues im eigenen Sinne, sondern früher hat man immer mit Sauerteig gearbeitet, auch in der Schweiz, als noch keine Hefe verfügbar war. Aber sicherlich nicht in dem Maße bei Brötchen, die ihr jetzt nicht backt, aber auch nicht im Süßbereich. Und Baguette ist klassischerweise ja auch kein Sauerteiggebäck, sondern ist erst groß geworden mit der Hefe. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es da unter der potenziellen Kundschaft schon erstmal Vorbehalte gibt, wenn man da jetzt in ein süßes Teilchen beißt und vielleicht entweder ein bisschen Säure rausschmeckt, die da sonst nicht drin wäre, oder einfach nur im Gedanken hat, hey, das ist ein Sauerteiggebäck, das beißt sich doch jetzt irgendwie mit dem, was ich sonst kenne. Gab's das oder ist das jetzt wiederum ein Vorurteil von mir gegenüber der potenziellen Kundschaft?
Nee, das gab's tatsächlich, gibt's auch immer wieder, dass Kunden zu unserem Stand kommen und fragen, welches ist ohne Sauerteig und dann, ja, ist alles soweit, ah nee, das habe ich nicht gern. Das gibt's schon und ich habe auch das Gefühl, dass es ja die Kundschaft sehr so auf durch die französische Backkunst geprägt ist. Also Gipfel, also Croissant, man sagt in Basel Gipfeli. Und wir da so von Anfang an unser Statement gemacht haben und sicher auch einige Kunden dadurch verloren haben oder nicht gewinnen konnten. Gleichzeitig, ja, haben wir doch auch einige Kunden, die das sehr schätzen und auch immer sehr traurig sind, wenn die mal Betriebsferien haben. ich habe so ein bisschen das Gefühl, am Sauerteig, da scheiden sich die Geister, oder wie sagt man?
Ja, genau.
Manche haben es gar nicht gern, warum auch immer. Es ist uns aber auch wichtig zu zeigen, dass es ganz unterschiedliche Geschmacksnuancen gibt im Sauerteigbereich. Mhm. Also das Sauerteigbrot, das Roggensauerteigbrot oder das Dinkel, die sind bei uns durchaus ein bisschen saurer, wohingegen die Zimtschnecken und die Schokorosinenbrötchen wie auch die Baguettes eher milde im Aroma sind. Und ich empfinde es gerade bei den süßen Sachen auch wirklich zum Teil ein bisschen fade, wenn ich so ein Hefe, süßes Hefeteilchen habe. Ja. Mir fehlt dann so ein bisschen im Geschmacksspektrum einfach auch die Komplexität.
Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch oder du dich am Anfang rein auf den Sauerteig begrenzt habt? Das eine ist ja der Funke, der übergesprungen ist bei der Dokumentation, von der du schon gesprochen hast. Aber es wäre ja trotzdem eine Option gewesen, später zu sagen, na hey, Sauerteigbacken ist nett, aber es gibt ja auch noch ein paar schöne Hefegebäcke, die man auch mit Hefe backen kann. Warum diese Konzentration auf den Sauerteig?
Das war schon auch wegen ernährungstechnischen Vorteilen. So der Zusammenhang von Phytaten und im Sauerteig enthaltene Phytase. Also, dass durch den Sauerteig wirklich das Lebensmittel aufgeschlüsselt werden kann, das Brot, damit das wirklich voll zur Verfügung steht. Das war uns von Anfang an wichtig. Mhm. Die Gebäcke, gerade so Baguette und süße Sachen, das war lange gar nicht klar, ob wir sowas überhaupt ins Sortiment nehmen wollen. Das war dann wirklich so eher auf Grund der Nachfrage der Kunden, dass wir gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt noch mit rein.
Hm. Ich kann jetzt aus der eigenen Backstube berichten, dass wir uns immer auch ein bisschen scheuen, diese süßen Sachen und kleinen Teile reinzunehmen, auch wenn die Nachfrage eben auch groß ist, weil das doch vom Arbeitsaufwand her nicht unbeträchtlich mehr ist, als wenn man Brot backt. Und das dann am Ende auch sich ja irgendwie im Preis niederschlagen muss, damit sich das wirtschaftlich trägt. Wie geht ihr daran? Also ist sozusagen die süße Komponente oder auch ein Baguette dann eher das Zugeständnis an den Kunden und wirtschaftlich ist das Brot und der Rest ist eher ein Nullsummenspiel, nenne ich es mal, einfach um die Kunden zufriedenzustellen? Oder könnt ihr da auch wirklich wirtschaftliche Preise abrufen in Basel, die dann auch die kleinen Teilchen tragen?
Ja, das Ganze ist ja auch immer eine Frage von der Stückzahl.
Mhm.
Momentan ist es schon so, dass wir eher das einfach noch im Sortiment haben, dass ein Kunde, der bei uns was kauft, auch noch seine süßen Gelüste stillen kann. Du sagst, oder ich hast es mehrfach gesagt, wir sind schon eine große Bäckerei.
Ihr backt 1000 bis 2000 Laibe Brot in der Woche. Mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tut ihr das in der Backstube?
Es ist eben momentan auch bei uns so ein bisschen fluktuierend und wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, wie du auch schon gesagt hast. Aber sagen wir mal, wir sind 5 Leute im Kernteam und es gibt dann auch noch zum Beispiel eine Springerin, die, wenn die Personen, die auf dem Markt sind, die Marktverkäufe machen, mal jemand krank ist, dann springt die Person ein. Das ist nicht wirklich ein fixes Pensum, aber sagen wir mal, wir sind genau 5 Leute in der Backstube und drumherum.
Mhm. Und ihr habt einen eigenen Laden auch dazu oder mehrere Läden oder verkauft ihr sozusagen in Anführungsstrichen nur über den Markt und über Weiterverkäufer, also ich weiß nicht, Bioläden oder was auch immer?
Genau, also wir beliefern innerhalb von Basel mit dem Lastenrad Bioläden oder Läden, die auf regionale Lebensmittel setzen, auch Restaurants. Genau, da sind wir auch eben an dem Punkt, wo gerade so größere Entscheidungen noch anstehen.
Ja, das ist ein spannender Punkt, denn die Frage ist ja tatsächlich, die sich immer stellt, wenn man dann den Erfolg hat. Also es geht ja meistens klein los, die Quereinsteiger machen ja meistens in kleinen Schritten, so wie du schon gesagt hast, ne, in organischen Schritten, organisches Wachstum. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sich ja dann entscheiden muss, investiere ich jetzt nochmal in was Größeres, also eben in den neuen Ofen, in den größeren Ofen oder in eine neue größere Backstube oder in ein Geschäft, um da selbst direkt vor Ort verkaufen zu können. Und was macht es dann mit der Brotqualität? Weil dann brauche ich ja mehr Personal, dann brauche ich andere Abläufe, mehr Zubehör, wenn es noch Gärköpfchen sind oder was auch immer. Also es wird ja alles komplexer und hat zwangsläufig einen Einfluss auf die Brotqualität. Habt ihr da im Lauf der letzten Jahre schon Veränderungen bemerkt? Ich formuliere es jetzt bewusst neutral, also sowohl positiv wie negativ. Oder konntet ihr dann damit umgehen, dass es wieder zur alten Qualität kommt? Und was stünde denn bevor oder was habt ihr für Ideen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, wir machen jetzt noch einen Laden auf oder wir vergrößern uns nochmal?
Also ich finde es durchaus herausfordernd, das Thema mit der Qualität, einfach schon die Jahreszeiten, die Temperaturen, die man in der Backstube hat. Und wir haben anfangs auch direktes Getreide vom Bauern gekauft und das war dann auch jedes Mal wieder anders. Ja, und wir als Quereinsteiger mussten da auch viel Erfahrung machen, wie du sagst, ist aus den Fehlern quasi lernen. Und auch unser Anspruch ist nicht, dass jedes Brot immer gleich sein muss. Also das ist uns, ja, auch unserer Kundschaft sicher bewusst, dass wir nicht diesen Anspruch haben. Wie soll ich das noch weiter ausführen?
Also habt ihr das in der Vergangenheit schon gemerkt, dass wenn ihr beispielsweise, als der neue Ofen da war, dass ihr da anderes Brot gebacken habt als vorher und als es mehr wurde, sich die Abläufe ja dadurch auch verändert haben, die Teigmengen verändert haben und dadurch Reifezeiten und so weiter und so fort, dass sich da zum Guten wie zum Schlechteren was verändert hat in der Brotqualität? Und wenn ihr es gemerkt habt, hat es denn dann auch die Kundschaft gemerkt?
Ja, also wir hatten tatsächlich schon auch den Punkt, wo wir zu viele Teige hatten und haben gemerkt, okay, wir müssen die Organisation mit den Teigen verbessern. Wir mussten Brote auch rausnehmen, weil es zu aufwendig war. Wir haben zum Beispiel Laugenbrezeln gemacht und haben auch gemerkt, dass es total nicht wirtschaftlich ist. Ja, aber so große Veränderungen, also wir kaufen momentan wirklich nur Schweizer Biomehl, höchste Qualität und starke Abweichungen von unserer Qualität, würde ich sagen, haben wir noch nicht machen müssen. Mhm. Und was ich sicher sagen kann, wir hatten früher einen kleinen Miewe ohne Schwadenapparat und dann mussten wir den immer manuell beschwaden mit so einer Sprühflasche. Ja. Und als wir dann den neuen Ofen bekommen haben, hatten wir wirklich einen Schwadenapparat und eine viel bessere Kruste einfach. Also ein Zugewinn an Qualität kam dadurch rein, wohingegen wir die Brote dann nicht mehr in einem stehenden, also mit Oberhitze backen, sondern in einem sticken Wagen backen. Und das war tatsächlich eine Challenge, dass wir eine zu harte Kruste dann hatten und die Kundschaft sich beschwert hatte, dass das Brot zu hart sei. Und das war eine schwierige Herausforderung, da das richtige Backprogramm rauszufinden oder ja, also nicht zu heiß, nicht zu lang, so den Mittelweg zu finden.
Hm. Ja, also eher eine technische Frage, ne, wenn neue Geräte kommen. Eine Frage zum Sauerteig hätte ich auch noch. Du hast ja schon gesagt, es gibt Temperaturschwankungen in der Backstube. Wie handhabt ihr das? Sauerteig ist dann nun leider nicht so sehr vorhersagbar, wie das die Backhefe gemeinhin ist. Erstens, wie pflegt ihr eure Sauerteige? Oder noch weiter vorweg gefragt, wie viele habt ihr überhaupt verschiedene, die ihr pflegt? Wie pflegt ihr sie? Und habt ihr auch für die Teige selbst und für die geformten Teige dann so eine Art Gärschrank oder bleibt das alles im Raum und ihr lebt mit den Temperaturen, wie sie da halt tagesaktuell sind?
Ja, also mal vielleicht zu Beginn mit der Sorten, mit den Sorten, die wir haben. Wir haben einen Roggen, einen Dinkel, einen Weizen, Ruchmehl, dann einen süßen Sauerteig und einen Hirse-Sauerteig. Und diese fünf pflegen wir in der Regel so, dass wir, also die gehen am Montag, nehmen wir die aus dem Kühlschrank und dann werden die auf die Menge gefüttert, die wir am Dienstag brauchen. Das bringt mich noch aufs andere Thema. Also wir machen immer am Tag vorher den Teig. Der Teig geht über Nacht fürs Brot in die Kühle und am nächsten Tag wird es gebacken. Ab Montag wird der Sauerteig gefüttert, den brauchen wir den am Dienstag. Dann wird er wieder, was übrig bleibt, wird wieder vermehrt. Das brauchen wir am Mittwoch. Und dann am Freitag geht er quasi über Nacht in den Kühlschrank. Und noch um es präziser zu sagen, also wir füttern den schon relativ früh am Morgen und der ist dann gegen Mittag nahe vollreif oder reif, also noch vor dem Peak, und dann tun wir den in den Kühlschrank und arbeiten dann quasi mit einem kalten Sauerteig am nächsten Tag weiter.
Okay, und die fertig gekneteten Teige, bleiben die dann im Raum oder packt ihr die bei einer bestimmten Temperatur, konstanten Temperatur irgendwo in den Kasten?
Ja, wir haben keine Pattanlage, sondern wir arbeiten einfach mit einem Kühlraum, wo wir die Brötchen entweder in der Form oder in der Kiste als ganzer Teig, in der Stockgare oder im Körbchen runterkühlen und über Nacht, und dann am nächsten Tag wird es dann werden die Teiglinge dann gebacken. Sag ich immer. Ja.
Okay, also läuft alles über die Kühlung. Ihr habt also nicht keine warme Phase, sondern es geht mehr oder weniger über die Kühlung.
Genau, also mit ein paar Ausnahmen, mit dem Roggenbrot zum Beispiel, das machen wir, das ist ein Eintagesprozess. Also wir haben den reifen Sauerteig am Morgen, dann machen wir den Teig, füllen das in die Form und dann wird das 2 Stunden, 3 Stunden später gebacken, je nachdem wie er aufgeht.
Also auch eine relativ rationelle Arbeitsweise, die euch dann am eigentlichen Back- und vermutlich auch Verkaufstag letzten Endes nur noch das Abbacken bereithält und der Rest ist ja schon erledigt.
Genau. Also die Tage sind bei uns eigentlich immer, sagen wir mal Mittwoch, also in der Mitte der Woche, heute zum Beispiel, ist es so, dass einerseits backen wir den Teig von gestern, aber wir machen auch Teig für morgen. Und das sind immer die zwei Dinge. Mit Ausnahme am Dienstag, da bleibt der Ofen quasi kalt, weil wir einfach nur die Teige vorbereiten für den Mittwoch.
Ja, Leon, wie soll es denn weitergehen? Ihr habt jetzt eine ganz erquickliche Anzahl an Broten erreicht, an Stückzahl erreicht, die ihr die Woche backt. Du hast schon gesagt, ihr würdet ganz gerne noch mehr Kunden bedienen, aber aktuell, so habe ich es verstanden, ist die Nachfrage dafür erstmal nicht gegeben. Also ich denke, das ist so, für mich klingt so, als wäre der Bereich, den ihr momentan abdecken könnt, mehr oder weniger gesättigt mit den Broten, die ihr backt. Gibt es denn Zukunftsvisionen, wie es weitergehen soll? Oder habt ihr jetzt so einen Stand erreicht, wo du sagst, es fühlt sich jetzt eigentlich ganz gut an? Es darf gern qualitativ wachsen, aber es muss jetzt nicht mehr unbedingt quantitativ mehr werden.
Also der Wunsch, den Martin und ich teilen, ist durchaus, dass wir gerne so eine nicht jetzt eine Schaubäckerei, aber eine Bäckerei mit Ladenverkauf vorne dran haben. Aber realistisch gesehen ist es auch noch weiter weg. Da kommt nochmal so einfach da auch die Überzeugung vom organischen Wachsen rein, dass wir es da nicht eilig haben. Da gibt es noch viele Zwischenschritte dazwischen. Und wichtig oder etwas vom Wichtigsten auch, was ich in meiner Tätigkeit jetzt als Unternehmer oder Bäcker sehe, ist, dass wir uns im Team wohlfühlen, dass wir einen Arbeitsort geben können, wo man wirklich auch schaffen kann, kreieren kann, nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Genau, und also quasi dieses Ziel erreichen mit den Mitarbeitern, das ist so mein Wunsch. Mhm.
Ein Punkt fällt mir gerade noch ein. Wie sieht's denn mit, in Anführungsstrichen, Konkurrenz aus? Also gibt's in Basel eine Bäckerei oder ein Angebot an Brot, das vergleichbar wäre mit eurem, oder seid ihr da wirklich weit weg von jeder Vergleichbarkeit?
Es gibt eine große Bäckerei, die hauptsächlich auf Backferment spezialisiert ist. Die machen aber auch mittlerweile ziemlich alles. Die auch große, also ist quasi ein Familienbetrieb, große Supermarktketten mit gefrorenen Teiglingen beliefert, und die sind sicher, und auch die meisten Restaurants mit Croissant und Pain au Chocolat bedient, die decken wirklich sehr viel ab. Dann gibt es seit etwa 2 Jahren auch noch eine Sauerteigbäckerei, die so San Francisco Sourdough anbietet, einfach ein Teig und 3 Produkte, Brötchen, Baguette und Brot. Der macht das ganz geschickt so mit dem Marketing. Das läuft relativ gut, habe ich den Eindruck. Und es gibt tatsächlich auch noch jetzt auch noch so ein kleines Startup, jemand, der auch so in der eigenen Küche selber ausliefert. Also es ist schon auch am Kommen. Hm.
Ja. Und seht ihr das eher positiv? Also ist das eine Bereicherung, jetzt mal abseits von wirtschaftlichen Fragen, aber ist es eine Bereicherung, dass es mehr wird in dieser Art? Also man hört es ja aus der Schweiz, finde ich, sogar noch öfter als aus Deutschland, weil es eben einfacher ist, da Brot verkaufen zu können. Aber ich habe ja auch den Eindruck, es wird mehr. Also es gibt im deutschsprachigen Raum, den kann ich überblicken, immer mehr von diesen kleinen Bäckereien, meistens sogar auch auf Sauerteig beschränkt. Mhm. Wie seht ihr das? Seid ihr da eher unterstützend unterwegs oder sagt ihr näher? Also schöner war es, als es uns noch allein gab.
Also ich muss schon auch sagen, dass ich es eine Bereicherung finde, weil ich auch das Gefühl habe, dass in Basel die Leute mit dem Sauerteig noch nicht so ganz, ganz vertraut sind. Und ich finde es gut, dass es auch andere Anbieter gibt, dass die Leute das kennenlernen können. Und ich denke, die Stadt ist groß genug, dass es da auch mehrere Anbieter geben kann.
Ja, ich selbst war leider noch nie in Basel. Mich hat's wenn dann nach Zürich gezogen, zu anderen Bäckern. Aber wenn ich da mal sein sollte, dann weißt du ja, was auf euch wartet.
Ja, melde dich gerne, ja. Ist auch einfach mal eine schöne Stadt zum Besuchen, so mit dem Rhein in der Mitte.
Gibt es denn noch was von deiner Seite, eurer Seite, das euch wichtig ist zu erzählen? Vielleicht auch mit Blick auf andere Studenten oder Grundschullehrer oder wer auch immer, die damit liebäugeln, mal Brot zu verkaufen. Gebacken ist es ja vielleicht schon worden. Einerseits in der Schweiz, aber andererseits auch darüber hinaus. Also gibt es sozusagen so die besten 3 Tipps, wo du sagst, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, dann hätte ich es gleich anders gemacht.
Ja, also was mir da also kommt, ist einfach, dass durch, sage ich mal, Verzettelung der Fokus aufs Wesentliche verloren gehen kann. Wir haben mittlerweile eine Treuhandfirma, die uns die ganze präzise Kalkulation und alles im Hintergrund macht und die Lohnabrechnungen. Ich kann das empfehlen, dass man einfach die Aufgaben, die man nicht so gerne macht, schaut zu delegieren und sich einfach auf das konzentriert, was Freude macht, wo das Herzblut so hinfließt. Mhm. Das ist sicher mal was Wichtiges, ja. Und wie das auch bei uns war, also ab 2019 ging es dann auch wirklich los, weil wir wirklich das machen können, auf was wir Lust hatten. Und ich finde auch, dass die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten, sei es Bauern, Müllern, wie auch immer, dass es total viel Freude macht, gemeinsam irgendwie an einem Strick zu ziehen. Das ist nach wie vor etwas, was ich nicht missen möchte. Ich finde es unglaublich bereichernd, wenn ich einen Kontakt mit einem Bauern habe und wir zusammen über das nächste Jahr reden und was er anbauen könnte. Und ja, das finde ich sehr, sehr wertvoll.
Ja, auf den Punkt bin ich noch gar nicht eingegangen. Hatte ich vorhin vor, als du den Bauern schon mal ins Gespräch gebracht hast. Die qualitative Seite. Es gibt ja Schwankungen zwangsläufig und in Deutschland gab es mit der letzten Ernte sehr starke Schwankungen, regional unterschiedlich, aber sehr heftig. Wie geht ihr damit um? Du hattest vorhin schon so in einem Nebensatz, glaube ich, angemerkt, dass ihr am Anfang direkt vom Bauern bezogen habt und das sehr schwankend war. Und das klang für mich so, als wenn das jetzt nicht mehr so ist. Wie ist es denn?
Genau, also der Lernweg war leider wirklich, dass wir davon wegkommen mussten, vom Bauern direkt zu beziehen. Wir hatten da leider auch einmal ein Jahr, wo wir wirklich kein Brot backen konnten aus dem Mehl, aus dem Getreide, was wir bezogen haben. Und das war letztendlich für den Bauern und für uns total enttäuschend. Und so sind wir eigentlich schon davon weggekommen, so direkt vom Bauern unser Weizen als Basisteig, also sagen wir mal der Weizen als Basis für Baguettes oder wie dem auch sei zu haben, sondern wirklich da mit einem auch regionalen Partner, einem Müller zu arbeiten, der wirklich seinen Beruf versteht und eine gute Qualität jedes Jahr hinkriegt, auch wenn es natürlich immer leichte Schwankungen geben kann von Jahr zu Jahr.
Das bedeutet, euer Bauer liefert an den Müller und der Müller verarbeitet dann dessen Getreide ausschließlich für euch oder ist es dann tatsächlich eine Mischung, damit die Qualität einigermaßen homogen bleibt?
Zweimal ja. Also ich weiß, dass der Bauer, mit dem wir auch schon zusammengearbeitet haben, unsere Mühle beliefert und andererseits haben wir auch noch direkten Kontakt zu einem Bauern im Jura, zu Gregor. Und er ist wirklich, ich bin so dankbar um ihn, weil er mit so viel Elan jetzt uns zum Beispiel Rotkornweizen angebaut hat. Und zuerst mit 50 Kilo und jetzt hat er 300 Kilo geerntet und 200 Kilo sät er wieder aus. Und also genau, also diesen Kontakt gibt's auch und wir machen das dann einfach so, dass wir Mischbrote machen, zum Beispiel mit Einkorn oder mit Rotkorn jetzt neu, das ist noch nicht auf dem Markt, aber das kommt, wo der Weizen uns einfach die Stabilität gibt, die wir brauchen und diese seltenen Spezialgetreide dann den Geschmack und die Farbe ins Brot bringen, das ist weiterhin so wirklich Teil von unserer Qualität, von unserer Philosophie auch.
Ja, ich kann an der Stelle auch mal einen Blick empfehlen, nicht nur auf die Internetseite, sondern auch auf Instagram. Da gibt es ein paar Einblicke, fotografische Einblicke auch in euer Handwerk, auch in euer Personal, in euer Team. Das lohnt sich mal zu schauen, um da einfach auch einen visuellen Eindruck zu bekommen von dem, was ihr da tut, weil ihr ja eben keinen Laden in dem Sinne habt, sondern über Marktstände und andere Läden verkauft. Ich habe jetzt schon auch rausgehört, dass das ja euer Ziel ist, dann doch vielleicht mal einen Laden zu haben, wo man auch mal sieht, was ihr tut. Das kann ich durchaus verstehen. Und deshalb meine fast letzte Frage. Fehlt es euch, dass ihr nicht direkt den Kontakt zum Kunden habt oder andersrum gefragt, wie ist das mit den Rückmeldungen der Kundschaft, mit dem Feedback, bekommt ihr das überhaupt direkt gemeldet oder geht das dann sozusagen über die zwei Ecken Laden, Marktstand und so weiter? Also gibt's dann direkten Rückfluss vom Kunden zu euch oder geht das immer über Vermittler?
Ja, also ich bin wirklich froh, dass wir direkt den Kontakt im Markt haben. Da kriegen wir immer wieder positives Feedback und oder auch Kritik, die wir aufnehmen können. Tatsächlich ist es so, dass ich das so einschätze, dass jeder Ladenbetreiber, Betreibende sehr viel am Hut hat und vieles dann auch vom Tisch fällt. Also da kommen dann wirklich nur die, sag ich mal, die wenn irgendwas komplett schief gegangen ist, irgendwo mal eine Walnussschale oder so im Brot war oder so, dann sowas sickert dann zu uns durch. Hm. Aber vieles bleibt auf der Strecke und da sehe ich eben auch das Problem, dass wir, wer wir sind und was wir, für was wir einstehen, nicht wirklich zum Kunden durchdringen kann.
Was für einen eigenen Laden spreche.
Genau, und ich weiß nicht, ob du mir da auch zustimmen kannst, so wie ich das verstehe, habt ihr einen eigenen Laden im Wohngebiet?
Ja, genau, genau.
Dann, also die Problematik auch mit dem Beliefern von Bioläden ist doch auch, dass das relativ schnell ein Verlustgeschäft sein kann für den Ladenbetreibenden oder die Ladenbetreibende, wenn sie von den 10 Broten nur 5 verkauft. Gleicht der Gewinn dieser 5 Brote gerade noch den Verlust vom Einkaufspreis an. Mhm. Und es ist unglaublich schwierig, irgendwie da wirklich auch, sagen wir mal, in die Zone zu kommen, wo man die Menge an Brot produzieren kann. Für uns jetzt die wirklich stimmig ist. So.
Ja, Leon, du hast schon ein paar Mal angedeutet und ich wusste es ja auch schon vorher, dass ihr aktuell Mitarbeiter sucht, insbesondere einen Produktionsleiter. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, es ist so, dass mein Geschäftspartner Martin reduzieren möchte und wir genau an dem Punkt sind, dass wir wirklich auch mit Profis zusammenarbeiten möchten. Wir möchten einem Bäcker oder Bäckermeister die Möglichkeit bieten, in einen Betrieb zu kommen, der für sozialfähige Arbeitszeiten einsteht und ja, sich einzubringen in unserem Unternehmen. Ich würde es total toll finden, wenn wir auch Lehrlingplätze anbieten können, dass sie in einem Unternehmen, das jetzt nicht gerade konventionell ist, kann man sagen, auch quasi das Handwerk erlernen und vielleicht auch einen anderen Bezug dazu bekommen können.
Mhm. Welche Anforderungen sollte denn dann dieser Bäckermeister mitbringen?
Also es geht sicherlich auch um Personalführung, um den Produktionsprozess im Griff zu haben, um die Schichtpläne zu erstellen für die Mitarbeitenden, für die Helfenden und auch so die Ansprechperson zu sein für den Geschäftsführer oder ja so dass wie an den Bäcker, an den Profi übergeben werden kann, die Hauptverantwortung quasi für die Produktion unter der Woche.
Ja, Kontaktdaten findet man bei Interesse ja auf eurer Internetseite, im Zweifel auch unter dieser Podcast-Folge, so ich mal wieder dran denke, ein paar Infos dahin zu stellen und ansonsten einfach die Suchmaschine anwerfen und Löwebrot und Basel eintippen und dann kommt ihr da automatisch hin. Auch im Newsletter hatte ich den Aufruf schon stehen und ich werde ihn sicherlich auch nochmal hineinstellen, wer da nachschauen möchte. Mhm, ja,
vielen Dank, ja,
Leon, ich drücke die Daumen, dass ihr jemanden findet, der geeignet ist und der Spaß dran hat, eure Art der Sauerteigbäckerei mitzuleben. Drückt euch die Daumen und kann nur verbleiben mit allen Wünschen für euch und euer Brot. Bis bald.
Bis bald. Vielen Dank, Lutz.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.